Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFPE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Die beste Prävention allein schon für diesen Aspekt der Unfallverhütung ist es, Kinder auch Grenzen erfahren zu lassen, die über das hinausgehen, was sie in einem sehr, sehr sicheren Rahmen machen. Die meisten Unfälle haben tatsächlich Kinder, die wenig motorische Erfahrungen erlebt haben und selber ihren Körper nicht besonders gut einschätzen können.
Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel Wildes und gewagtes Spiel – Risikokompetenz fördern. In dieser Podcast-Folge tauchen wir in die faszinierende Welt des kindlichen Spiels ein. Und es ist ja allgemein bekannt, dass das Spiel die tägliche Arbeit der Kinder darstellt und eine ganz entscheidende Rolle in ihrer Entwicklung spielt. Doch wie sieht es bei den wilderen, gewagteren Formen des Spiels aus, die gelegentlich auch Risiken bergen? Wir erkunden die Grenzen zwischen notwendiger Freiheit und erforderlichem Schutz im Kontext des sogenannten Risky Play. Welche Risiken sollten Kinder beim Spiel erfahren dürfen und wo ist es wichtig, Schutzmaßnahmen und Grenzen zu setzen? Darüber hinaus beleuchten wir, welche Fähigkeiten und Kompetenzen durch solche Spielarten gefördert werden. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Dr. Joachim Benzel zu einem Gespräch eingeladen. Herr Benzel ist Verhaltensbiologe und Dozent. Er führt unter anderem Forschungsprojekte zur außerfamiliären Betreuung und zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdung in pädagogischen Einrichtungen durch. Zudem ist er Mitinhaber der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen. Herzlich willkommen, Herr Benzel.
Ja, hallo Frau Hohmann. Ich freue mich, mit Ihnen diesen Podcast zu gestalten.
Ich freue mich auch total auf dieses lebendige Thema. Aber vorab, gibt es etwas zu Ihrer Person, was Sie gern noch ergänzen möchten?
Nein, wichtig ist mir nur, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, dass ich sehr viel im Feld bin. Das heißt, tatsächlich in vielen Krippen, Kindergärten und in anderen Settings außerfamiliär beobachte und mir auf die Art und Weise einen guten Eindruck versuche zu verschaffen, wie Kinder aufwachsen, wie sie begleitet werden und auch wie die Räumlichkeiten gestaltet sind, in denen sie aufwachsen.
Und ja, da gleich zur ersten Frage, wie kam es, dass Sie eben als Forscher und als Verhaltensbiologe sich dem wilden Spiel gewidmet haben?
Das hat schon eine längere Tradition, vor allem meine Kollegin Gabriele Haug-Schnabel steht seit über 15 Jahren auch im Kontakt mit den Unfallkassen und die sind tatsächlich mit diesem Thema auch auf uns zugekommen. Wir haben das wilde und gewagte Spiel natürlich auch in unseren Beobachtungen immer wieder registriert und gesehen, welchen Spaß die Kinder auch daran haben und wie wichtig es für die Kinder ist. Aber die Unfallkassen galten bis ebenso vor 15 Jahren auch sehr zurückhaltend, was das Eingehen von Risiken betrifft. Und damals hat sich die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen aber sehr geöffnet für das Thema und meine Kollegin und ich haben uns dann eben auch sehr intensiv damit beschäftigt. Sie hat ein Buch geschrieben, beziehungsweise eine Veröffentlichung dazu geschrieben, die heißt »Das Recht auf blaue Flecken«. Inzwischen heißt es auch gerne das Recht auf Schrammen. Heidi Jensen spricht sogar von Kompetenzschrammen, die Kinder sich erwerben durch das wilde und gewagte Spiel, was sie eingehen und zeigt, dass es eben auch positive Seiten gibt und dass die Kinder sogar ein Recht darauf haben, dieses wildere Spiel zu tun. Weil wir immer noch, und auch das ist heute noch so, beobachten, dass sie oft eingeschränkt werden, wenn es zu wild zwischen den Kindern und auch manchmal Gegenständen oder auch den Erwachsenen hergeht. Und das war eben sehr schön zu sehen, dass damals die Unfallkassen da auch umgedacht haben. Und von ihnen kommt auch die Aussage, die für uns so ein bisschen eine Kernaussage ist. Es geht beim wilden Spiel und bei den Möglichkeiten, die wir den Kindern bieten, nicht um Risikominimierung, sondern um Risikodosierung. Und diese Aussage ist wirklich Gold wert, weil die Unfallkasse selber weiß, die beste Prävention allein schon für diesen Aspekt der Unfallverhütung ist es, Kinder auch Grenzen erfahren zu lassen, die über das hinausgehen, was sie in einem sehr, sehr sicheren Rahmen machen. Die meisten Unfälle haben tatsächlich Kinder, die wenig motorische Erfahrungen erlebt haben und selber und ihr Körper, ihren Körper nicht besonders gut einschätzen können.
Da fallen mir gleich so Bilder ein, ne? Wenn man auch jetzt beispielsweise Kinder das erste Mal oder die ersten Mal auf Inlineskater stellt, ne? Dann klar packen wir sie in Watte und schauen, dass wir ihnen Schützern geben, aber gleichzeitig, wie wichtig ist es, zu üben, zu fallen? Wie falle ich richtig, damit ich dann wieder gut aufstehen kann? Und das finde ich gerade eine total schöne Beschreibung, das Recht auf blaue Flecken, spannend und die Dosierung. Also das Herangehen, das hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, ne? Über die Unfallkasse, interessant. Vielleicht da nochmal einen Schritt zurück. Wie würden Sie denn riskantes Spiel beschreiben oder was ist unter dem Namen riskantes Spiel zu verstehen?
Der Begriff geht auf die Forschung von Ellen Sandsæter, eine norwegische Sportpädagogin und Risikopädagogin. Sie hat dieses Feld eigentlich begründet vor etwa 20 Jahren zurück. Und sie hat eine Einteilung vorgenommen, die inzwischen eigentlich auch weltweit übernommen wird. Und zu diesem Risky Play oder riskanten Spiel oder wilden und gewagten Spiel geht es zum einen um Gefahren, die dadurch entstehen, dass man sich mit echten Werkzeugen beschäftigt, also mit Hammer und Nagel, aber auch Sägen und Ähnlichem, dass man von großen Höhen runterspringt oder sich auf großen Höhen in andere Gefahren begibt, die ein körperliches Verletzungsrisiko beinhalten. Die schnelle Bewegung, die Geschwindigkeit spielt eine Rolle, die natürlich auch ein gewisses Kollisionsrisiko mit Gegenständen oder mit anderen Personen birgt. Dann aber auch das, was ich auch als sehr spannend empfinde, das Verlorengehen hat sie thematisiert. Das heißt, mal ohne Erwachsene unterwegs zu sein und sie hat das Risiko des Verlorengehens bezeichnet. Ich beziehe das gerne in meinen Ausführungen auch auf die Tatsache, dass wir Kinder auch mal unbeaufsichtigt lassen müssen. Und auch das ist etwas, was inzwischen vom Haftungsrisiko oder von den Unfallkassen her auch positiv beurteilt werden. Es gibt entsprechende Gesetzesentscheidungen, die darauf hindeuten, dass es in Ordnung ist, wenn man auch in der Kita zum Beispiel Kinder eine halbe Stunde mal nicht sieht und sie nicht beobachtet sind. Das heißt, sich draußen in irgendwelchen Hecken verstecken oder im Innenbereich in einem Raum sind, wo die Tür zu ist und kein Erwachsener mit drin. Vorausgesetzt natürlich, da werden wir beim Thema Haftung und Aufsicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die Kinder sind alt genug und man kann sie so einschätzen, dass eben nichts passiert, was die Kinder ernsthaft gefährdet. Und der letzte Bereich, der noch dazu gezählt wird, das ist generell der Umgang mit den Naturelementen, ob das jetzt Feuer ist oder Eis oder Wasser, die natürlich auch gewisse Risiken für die Kinder bergen können.
Ja, die schauen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen genauer an und vielleicht auch, das wäre meine Idee, auch nochmal die Unterteilung von den jüngeren und den etwas älteren Kindern, weil ich gleich, wenn ich das höre, Feuer, Säge, Werkzeuge, eine halbe Stunde unbeaufsichtigt, nicht unbeaufsichtigt, aber ich meine auch mal allein sein dürfen. Ich kann mir vorstellen, da hören einige Fachkräfte zu und sagen, oh Gott, das darf doch nicht sein, das geht doch nicht. Und vielleicht da an dieser Stelle nochmal die Frage an Sie, warum ist das denn für Kinder so unfassbar wichtig? Warum fördert dies denn die kindliche Entwicklung, dass sie das erleben dürfen, statt sie, wie vorher gesagt, in Watte zu packen und mit ganz, ganz viel Schutz auszustatten?
Ja, das ist tatsächlich die Gretchenfrage bei der ganzen Geschichte, weil man könnte natürlich dann sehr schnell, wenn man jetzt gerade das schildert, was dazugehört, auf die Idee kommen, naja, das ist so ein Laissez-faire, man lässt die Kinder da sozusagen kopfüber in ihren Untergang und macht sich eine ruhige Kugel oder macht personelle Unterbesetzung, vergoldet personelle Unterbesetzung. Aber tatsächlich ist es so, dass die Chancen, die in dem Erfahren von riskantem Spiel immens für die Kinder sind. Einen Aspekt hatte ich ja schon genannt, die tatsächliche Unfallprävention. Das heißt, wenn ich Stück für Stück weiß, wo meine Grenzen sind, was ich körperlich auch bewältigen kann, wie ich auf den Baum kletter und dass ich mich sicher genug da auch verhalte und wo es dann zu unsicher wird, Und dann habe ich auch ein viel besseres Körpergefühl, wenn es dann mal drauf ankommt, schnell reagieren zu müssen in der echten gefährlichen Situation, die ich gar nicht provoziert habe. Das heißt, die meisten Unfälle bei Kindern passieren bei den Kindern, die motorisch sehr unerfahren sind und sehr wenig wildes Spiel gehabt haben und sehr wenig an ihre Grenzen gegangen sind. Also es ist ein rein unfallpräventiver Aspekt schon mal, der da eine große Rolle spielt. Und das ist natürlich auch der Einstiegsgrund von den Unfallkassen gewesen, weil die sich letztendlich gesagt haben, ja okay, kurzfristig haben wir vielleicht eben blaue Flecken und Schrammen bei den Kindern, aber mittelfristig und langfristig haben wir weniger Verletzungen, wo wir auch weniger bezahlen müssen und weniger haften müssen. Also insofern ist dieses Denken natürlich auch sehr hilfreich, weil für die Kinder da natürlich auch ein sehr großer Vorteil dabei rausspringt. Das andere tatsächlich, was ich an Vorteilen erlebe, ist, gibt Aussagen, wie zum Beispiel von der Ursula Taravella, eine Leiterin von einer Primaria-Einrichtung in der Schweiz, die gesagt hat, ja, Lernen überhaupt passiert eigentlich nur an den Grenzen. Dass Kinder immer sich wieder vortasten, kann ich da noch einen Schritt weitergehen? Traue ich mich das? Oder weiche ich jetzt erstmal nochmal wieder zurück und traue mich das vielleicht morgen? Und alles Neue passiert ja nur an diesen Grenzen, und diese Grenzen sind primär auch ein bisschen angstbesetzt. Und das kommt auch das Thema wildes Spiel ist ja emotional auch ein ambivalentes Gefühl, was da entsteht, nämlich auf der einen Seite es ist ein sehr schönes und aufregendes und freudiges Gefühl, wie wir das auch bei einer Achterbahnfahrt kennen. Gleichzeitig es ist ja auch ein ängstigendes Gefühl, weil es könnte ja was passieren. Es ist ja nicht so, dass die Kinder da kopflos sich reinstürzen, sondern die haben ja dieses Gefühl auch in sich. Und im Englischen auch der Begriff von Alan Sandsetter, sie sagt dazu scary funny. Also dieses, ja eben dieses zum einen etwas fürchten, das andere ist es unheimlich freudvoll und lustvoll. Das zeigt aber auch, dass es auch neurophysiologisch getriggert wird. Im Gehirn der Kinder entstehen in solchen Situationen eben sehr lustvoll, auch neuroendokologisch belohnte Momente, die Kinder natürlich auch, wenn sie so eine Grenze überschreiten und belohnt werden und es schaffen, dann eben auf dem Skateboard zu stehen oder den Baum zu besteigen, dann diese Situation auch wieder aufsuchen. Neben diesem Positiven es ist es natürlich auch etwas, was hilft, also neben diesen positiven, freudvollen Momenten, es ist etwas, was hilft, eigene Angst zu besiegen. Also es gibt Aussagen von Kolleginnen und Kollegen, die das auch aus einer ja psychologischen, vielleicht sogar psychotherapeutischen Sicht beurteilen. Wir kennen das ja aus der Verhaltenstherapie, wenn Kinder Ängste haben, vor allem Phobien, dass man sich da so Stück für Stück konfrontiert, um diese Ängste zu besiegen. Und letztendlich ist dieses wilde Spiel und diese Grenzen suchen eine selbst verabreichte scheibchenweise Verhaltenstherapie, ohne dass ich da einen externen Therapeuten oder Therapeutin irgendwie beauftragen muss, sondern ich habe das in mir selbst. Und auf die Art und Weise kann ich mutiger werden und stärker werden und mich selber bestätigen. Das heißt, ich kann auch sehr, sehr viel Selbstwirksamkeit erfahren durch diese Situation.
Und dazu braucht es natürlich gleichzeitig den Rahmen und die Begleitung. Und ich habe gerade auch, als ich Ihnen so zugehört habe, an die Fachkräfte gedacht, die vielleicht in den einzelnen Situationen eben auch noch Ängste anfeuern oder eben damit den Kindern die Chance ermöglichen, ah, okay, das macht dir gerade Angst. Na, dann schauen wir doch mal eine Stufe weiter und Stück für Stück gehen wir wagen wir uns an diese Situation, an diese Herausforderung ran. Und wenn wir uns gerade sehr junge Kinder vorstellen, wie sie ja auch schon durch den Blickkontakt immer wieder die Rückversicherung suchen und erfahren wollen von uns, darf ich das gerade? Kann ich das? Bin ich hier sicher? Was meinst du? Stehst du mir sonst zur Seite? Also spielen natürlich wir pädagogischen Fachkräfte dabei eine fundamentale, wichtige Rolle, würde ich meinen, das zu begleiten oder eben zu hemmen.
Absolut. Das ist das A und O. Das fängt natürlich schon in der Familie an. Gut gemeint, aber dann doch letztendlich schlecht für das Kind, es vor allem zu behüten, vor allen Risiken, die auszuschließen. eigene Ängste, die man hat, dass auf dem Weg zum Kindergarten oder zur Schule was passieren kann und unbeaufsichtigt spielen zu lassen. Das sind Ängste, die sich eben auch übertragen können, bis dahin, dass dann Ängste geschürt werden, die bei dem Kind noch gar nicht vorhanden waren. Das heißt, die eigenen Ängste des Erwachsenen übertragen sich dann auf das Kind und führen dann eben dazu, dass es eher sich zurückhält in solchen Situationen und die eher angstbesetzt erlebt. Das Gleiche gilt natürlich für Krippe, Kindergarten und Schule auch. Und wenn da die Erwachsenen nicht in einer guten Begleitung sind, dann kann der Schuss sozusagen auch nach hinten losgehen. Deswegen ist Teil von den Veranstaltungen, die ich auch mache, Qualifizierung und Fortbildung zu dem Thema, auch sich immer selber zu fragen, wo stehe ich denn in meinem eigenen Gefühl für wildes und riskantes Spiel, was würde ich denn zulassen, was macht mir vielleicht auch Angst, beziehungsweise was ist für mich gar kein Problem. Und da ist tatsächlich die Situation sehr unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel frage, wer war denn im letzten Jahr mal auf den Baum gestiegen, da gehen ganz wenig Hände in die Luft und man sieht, dass doch viele Erfahrungen da auch schon lange nicht mehr gemacht worden sind. Wenn man sich dann aber an die eigene Kindheit erinnert, dann sagen viele, ja gut, bei uns, wenn wir zu Hause waren, nach dem Kindergarten oder nach der Schule, dann sind wir verschwunden mit den Nachbarskindern und waren weg, bis abends um 6 die Glocken geläutet haben und kein Mensch wusste, was wir da machen. Und wir haben Wildes gemacht. Die Eltern wussten es nicht, Gott sei Dank. Und diese Erfahrungen werden ja durch diese durchorganisierten, strukturierten Wochen, die Kinder oft haben, inzwischen ja auch immer schwieriger. Und deswegen bin ich auch so ein Fan davon, dieses Unbeaufsichtigte und Wilde auch ein Stück weit wieder zurück in Kontexte wie Kindergarten oder Schule zurückzuholen. Es gibt natürlich nicht eins zu eins vergleichbar mit unserer eigenen Kindheit, aber trotzdem auch Möglichkeiten. Das fängt schon an mit Außengelände, das so gestaltet ist, dass es wirklich verwunschene Hecken hat, hinter denen ich wirklich verschwinden kann. Und ich weiß, die Fachkraft sieht mich jetzt nicht. Ja, und die sieht mich auch in 10 Minuten nicht. Die sieht mich erst, wenn ich da wieder selbst rauskomme. Das ist unglaublich wertvoll. Oder auch Räume, in denen die Kinder sein dürfen, selber gestalten dürfen und die Tür zu ist und nicht durchsichtig. Und die Erwachsenen natürlich vielleicht in gewissen Zeitabständen mal einen Kontrollblick draufwerfen, aber im Prinzip die Kinder alleine sind die für die Kinder die attraktivsten Plätze überhaupt zum Spielen. Also diese selbstgestalteten Räume, diese Räume, die auch mit der Kinderkultur zu tun haben, die ja auch entstehen kann, wenn Kinder sich selbst bestimmen und den Tag selbst gestalten können.
Ja, unfassbar wichtig. Und ich denke, da werden vielleicht gerade auch einige, so wie ich, mit dem Kopf genickt haben, gedacht haben, ja, und einiges davon geht wirklich sowas von verloren. Allein schon die Wege, die wir mit dem Auto zurücklegen unter Umständen und den Kindern nicht diese kleinen eigenen Erlebenswege ermöglichen. Und ich dachte gerade auch noch, aber das ist jetzt natürlich nochmal ein Transfer dann aufs Jugendalter. Ja, was, wenn sich Kinder dann eben ihre Risky Play-Momente im virtuellen Raum bevorzugt suchen, ne? Weil sie vielleicht auch die im echten Leben gar nicht mehr so erfahren, sondern dann eben auch viel stärker in die mediale Welt oder diese dort nutzen, weil es im echten Leben gar nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt. Auch das, denke ich, kann eine Gefahr oder eine Fortführung dessen sein.
Ja, tatsächlich ist aber die virtuelle Welt ja dadurch gekennzeichnet, dass ich jederzeit das Level neu starten kann, wenn ich verliere und abstürze. Und das merken die Kinder ja, dass es tatsächlich nicht wirklich ein großes Risiko ist. Also das Schlimmste, was mir droht, ist, dass ich innehalte, neu starte und nochmal ein Level von vorne beginnen muss. Und das ist nicht wirklich etwas. Wenn ich von einem Baum falle, dann kann ich mir schon den Arm brechen. Und wenn ich mich aufs Skateboard begebe oder wenn ich eine Nachtwanderung mache, ist es halt einfach spürbarer und emotionaler als mediale oder virtuelle Ersatzwelten, die ich durchlebe. Warum ich das mache, hat andere Gründe und ich will das auch gar nicht verteufeln. Das hat alles seinen Platz. Aber es ersetzt nicht das echte, wilde und gewagte.
Genau, auf keinen Fall, ne? Ich hätte eher gedacht, das ist fast schon die Sorge dessen, also wenn man es nicht erleben darf im echten Leben, dass man vielleicht schaut, wo kriege ich vielleicht sonst irgendwie so einen Kontakt hin. Okay, aber zurück zu den pädagogischen Einrichtungen. Jetzt haben wir ja schon so eine breite, ja, so ganz viele Einblicke bekommen zum Thema mit Feuer, mit Höhe, mit Werkzeugen. Da vielleicht nochmal drauf geschaut, welche Risky Play-Erlebnisse würden Sie stärker in den U3-Bereich, also für die jüngeren Kinder vielleicht nochmal als Anregung mitgeben wollen und welche für die etwas älteren Kinder? Oder gibt es da von Ihrer Seite gar nicht so diese Unterscheidung der Altersgruppen?
Ich würde es nicht unbedingt am Alter festmachen. Ich würde es einfach an den bereits vorhandenen Erfahrungen und an den Interessen der Kinder auch festmachen. Also es gibt natürlich bestimmte Werkzeuge, die kann ich einem Krippenkind noch nicht in die Hand geben. Eine Bohrmaschine zum Beispiel. Das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber natürlich kann ich auch einen Hammer auch einem Kind schon geben. Und wir haben ja Gott sei Dank auch eine andere Krippenpädagogik, die zum Beispiel Kindern jetzt auch schon ermöglicht, sich das Brot selber zu schmieren mit einem echten Messer und nicht mit einem Plastik- oder Holzteil. Und auch ein Krippenkind kann ich natürlich bei weitem nicht so lange ohne Aufsicht lassen wie jetzt ein Kindergarten oder ein Schulkind. Aber ich würde es immer situativ auch davon abhängig machen, wo ich sehe, wie weit ist das Kind. Kinder haben da eigentlich ein sehr gutes Gefühl dafür auch. Ich sehe das immer, gibt da so eine schöne Filmaufnahme, die ich dir immer im Kopf habe, von der Hengstenbergleiter, wo man ja auf der einen Seite hochsteigen kann. Dann muss man oben diesen gewagten Schritt machen, um 180 Grad sich drehen, auf der anderen Seite dann runter wieder steigen. Und viele Kinder zögern am Anfang, bleiben da oben oder schaffen es nicht ganz hoch und gehen dann wieder runter und dann trauen sie sich ein paar Tage oder ein paar Wochen später, diesen Schritt dann auch zu wagen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, tatsächlich die Kinder dazu begleiten, ihnen auch zuversichtlich zuzuschauen dabei. Sie haben ja vorhin das Thema Rückversicherung erwähnt und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, dieses Social Referencing. Was halten die Erwachsenen davon? Wie schätzen die Situation ein? Erwachsene sind ja die Bezugspersonen, auf die sich bezogen wird. Und dann das Kind auch positiv verstärkend anzuschauen und dann zu sehen, dass es diesen Schritt dann auch wagen darf, aber wenn es das nicht will, das auch nicht macht, es also auch nicht zu forcieren, weil das darf natürlich auch nicht passieren, dass man jetzt am Ende des Podcasts sagt, oh, das ist jetzt das Allheilmittel und jetzt müssen wir die pushen, dass sie möglichst viele Risiken eingehen. Da muss man auch aufpassen, es gibt auch einige Kandidaten, die haben, auch wenn sie das dürfen, keine gute Selbsteinschätzung. Die nehmen jedwedes Risiko in Kauf, ohne wirklich diese Grenze auch vorsichtig auszutasten. Und das birgt natürlich auch ein sehr hohes Verletzungsrisiko. Also das muss man natürlich auch im Blick haben. Also das Thema Aufsicht ist auch ein sehr differenziertes Thema. Und das kann man auch nicht pauschalisieren, sagen, ja, man kann allen Kindern immer eine halbe Stunde geben. Ja, es gibt eben Kandidaten, wenn die zusammen unterwegs sind, dann muss man da eben sagen, nee, da muss man vielleicht nach 5 Minuten schon schauen, weil die haben so tolle Ideen, auf die kommt man gar nicht. Und andere weiß man, da muss man jetzt keine Bedenken haben, was jetzt keine hundertprozentige Sicherheit birgt. Aber das gibt es beim Thema Aufsicht auch nicht. Aufsicht hat auch was mit Verantwortung und Vertrauen zu tun. Und ich kann auch Fehlentscheidungen treffen, die müssen aber einfach durchdacht und begründet sein. Das ist es ja immer. Das ist auch das, wo sich Träger und Fachkräfte manchmal davor scheuen, Entscheidungen zu treffen, hinter die und für sie dann auch stehen müssen. Und wenn es eine falsche Entscheidung war, das Kind sich auch verletzt hat, ist das aber letztendlich nicht das Entscheidende, sondern dass sie sich vorher einen Kopf gemacht haben und zum Beispiel mit einer Kindergruppe in den Wald gegangen ist und vorher das Terrain sondiert haben und wissen, jetzt hinter dieser Kuppe liegt ein Wasserrückhaltebecken, wo die Kinder verunglücken können, oder haben sich da eben keinen Kopf gemacht und ein Kind ist abgehauen, ist ertrunken, dann ist es ein echtes Haftung, dann ist es fahrlässig. Und immer wenn es grob fahrlässig ist, dann ist es ein Problem. Aber ich kann eben, wie gesagt, auf Nummer sicher gehen und kann alle Risiken sozusagen insofern ausschließen, dass ich sage, nee, ich lasse das alles gar nicht zu, auch Werkzeug nicht in der Form oder erst bei viel älteren Kindern und alleine lassen schon gar nicht, dann passiert auch nichts. Was ich dann aber tatsächlich vernachlässige, ist neben dieser Aufsichtspflicht meine Pflicht des pädagogischen Auftrags, das ich habe. Und da gehört zum dem Auftrag Erziehung, Bildung und Betreuung eben auch dazu, tatsächlich Kindern diese Möglichkeit der Grenzerfahrung auch zu gestatten und sie auch einzuladen, das in einer dosierten Form auch zu tun. Und manchmal auch als Erweiterung dessen, was die Kinder zu Hause in der Familie erleben können. Und da ist wirklich die Chance auch der außerfamiliären Betreuung auch, dass hier Rahmen existieren, wo die Kinder mehr machen können, als sie es zu Hause können. Gerade wenn sie zu Hause in einer sehr überbehüteten Familie aufwachsen und das vielleicht alles nicht erleben dürfen, dann ist es ganz wichtig, dass sie das wenigstens dann Krippe, Kindergarten oder Schule erleben dürfen.
Also da ganz klar die Umgebung zu überprüfen, ne? Ich sage immer gerne, so eine Ja-Umgebung zu schaffen, in der wir schauen, dass Kinder möglichst viele Erfahrungsschätze sammeln können in einer Umgebung, die für sie erstmal angepasst und weitestgehend sicher ist, aber natürlich, wie Sie gerade auch beschrieben haben, noch Risiken mit sich bringen könnte, die wir aber beobachten und ich sag mal so verantwortungsvoll einschätzen. Und was ich gerade auch noch ganz klar nochmal unterstreichen würde oder mitnehmen würde, ist, dass wir es nicht nach dem Alter einschätzen, sondern immer entsprechend der Entwicklung des Charakters, vielleicht sogar des Temperamentes des Kindes, dem wir in Kontakt sind.
Absolut. Also es sind immer individuelle Entscheidungen, die zu treffen sind und individuelle Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen. Und das ist eben dann doch die nicht sichere Nummer, einfach zu sagen, nee, wir verbieten das jetzt mal pauschal. So machen es ja auch viele Gerätehersteller, die sagen, ja, dieses Gerät ist nicht zugelassen für Kinder unter 3. Das ist aber auch nur etwas, wo sie auch den eigenen Haftungsausschluss damit bewirken wollen und nicht tatsächlich etwas, was pädagogisch angemessen ist. Und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Auch die Unfallkassen sagen nicht von vornherein, ja, dann dürfen die Kinder, die Krippenkinder, das nicht benutzen. Die kriegen dann ihr eigenes kleines Terrain mit kleinen Schaukeln und kleinen Rutschen und kleinen Sandkasten und das wird dann auch möglichst mit einem Zäunchen noch irgendwie abgegrenzt. Das ist alles Unsinn. Das verwehrt den Kindern eben die Möglichkeiten, auch Stück für Stück in die Welt der älteren Kinder reinzuwachsen. Und wenn die Rutsche halt erstmal nur beklettern und 1 Meter oder 1,5 Meter hochkrabbeln, dann ist das ja völlig in Ordnung. Und wenn sie es dann irgendwann schaffen, selber auf diese Aufbauten zu kommen, dann sind sie auch qualifiziert dafür, dieses Risiko einzugehen, das zu benutzen. Und das ist eben der Unterschied. Also wirklich individuell zu schauen, hat natürlich klar auch wieder auf der einen Seite die Rahmenbedingungen, die stimmen müssen. Es muss genügend Personen gerade bei den Kleinen auch dabei sein, die sehen, wie sie mit den Geräten umgehen und ob tatsächlich kein ernsthaftes Risiko besteht. Aber sie müssen auch innerlich bereit sein, das zuzulassen. Und wenn sie selber nicht an einem Baum stehen können, weil sie Angst haben, dass was passiert, weil vielleicht das eigene Kind schon mal übel vom Baum gestürzt ist oder man selbst vom Baum gestürzt ist, dann ist es wichtig, dass man das sich im Team verständigt und sagt, ja, dann geh du vielleicht die Baumaufsicht machen. Ich mache dann vielleicht die Aufsicht mit den Spinnen oder mit dem Werkzeug oder was sie
Mit
vielleicht
den
eher legen.
Spinnen oder dem Feuer.
Oder dem
Ja,
Feuer.
wunderbar. Oder dem Feuer. Ja, weil Sie sagten ja auch eingangs oder vorhin, dass Kinder sehr gerne oder sehr ausdrucksstark an ihren Grenzen lernen. Und da dachte ich gerade so, ja, vielleicht trifft es auch für uns Menschen im Allgemeinen zu und auch für die Fachkräfte, die vielleicht spüren, oh, das macht mir Sorge. Und vielleicht habe ich auch noch diesen Satz, Messer, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht noch so präsent im Kopf. Und der wird immer wieder in mir abgespult, dass ich da auch mal stoppen darf und gucken darf, ah, stimmt das so noch? Trifft das so noch zu? Darf ich das vielleicht überdenken? Oder Sie sprachen gerade auch die Rutsche an. In wie vielen Einrichtungen gibt es noch ein Verbot, dass Kinder nicht die Rutsche hochklettern, sondern nur, ne, den ganz traditionellen Weg hochlaufen, am besten noch mit ganz viel Unterstützung und dann rutschen dürfen. Also auch solche, ich sag mal, Regeln, Strukturen sind es nicht, aber eher Regeln, Abstimmungen, die vielleicht so schon weitergetragen wurden über, weiß nicht, zig Jahre, mal zu überdenken und innezuhalten und zu überlegen, passt das noch für uns?
Ja, Messer, Schere, Gabel, Licht, warum nicht, wäre die Alternative. Aber tatsächlich sind diese Regeln natürlich auch zu überprüfen. Und wenn man in den entsprechenden Foren im Internet schaut, ich habe das auch mal zusammengetragen für meine Veröffentlichung zum Thema wildes und gewagtes Spiel, findet man tatsächlich sehr starke Einschränkungen, die da auch vorhanden sind, die zum Teil überhaupt keine ernsthafte Begründung haben, dass man sagt, dann kommt man jetzt in einen Bereich, wo die Unfallkassen, wenn was passiert, einen in Regress nehmen oder haftbar machen oder ähnliches, sondern das sind einfach Traditionen, die möglichst eben das Risiko minimieren sollen. Und das ist eben das Wichtige, was die Einrichtungen machen müssen. Sie müssen wirklich begreifen, wie wichtig das Fördern von Risikokompetenz für die Kinder ist und selber schauen, haben wir hier ein Risiko, dosierte, risikofreundliche Umgebung, lassen wir das auch zu, oder versuchen wir möglichst eben diese Risiken zu minimieren. Manchmal müssen sie sich dann auch aufstellen gegenüber ihrem Träger, weil der ja vor allem auch an die Eltern denkt und mit den Eltern nicht im Clinch stehen will. Oder man hat direkt Angst, auch in der Begegnung von den Eltern ihnen zu erklären zu müssen, warum jetzt die Hose vom Kind zerrissen ist oder eben tatsächlich eine Schramme oder blaue Flecken passieren. Die meisten Unfälle passieren aber tatsächlich nicht in Krippe, Kindergarten oder Schule, sondern zu Hause, die allermeisten. Je jünger die Kinder sind, auch am häufigsten, dass es tatsächlich zu Hause passiert. Überhaupt die Unfallgefahren sind ja nicht in irgendwelchen wilden Spielszenarien. Klettern ist einer der sichersten Tätigkeiten überhaupt. Da passieren ganz, ganz selten Fälle. Mehr beim Putzen von Fenstern und gewagten Konstruktionen, beim Streichen zu Hause. Das hängt mit unserer falschen Risikoeinschätzung auch zusammen, die wir meistens auch mit uns tragen. Und mein Ratschlag ist also neben dem Auseinandersetzen im eigenen Team mit dem Thema und natürlich auch mit dem Träger, ist tatsächlich auch die Eltern versuchen zu erreichen. Natürlich mit Tür- und Angelgesprächen und mit Fotos und Videos oder Portfolioeinträgen, wo man einfach zeigt, wie viel Freude und Können ihr Kind auch da schon präsentiert, wenn es auf den Baum geklettert ist oder mit einem Werkzeug umgegangen ist oder irgendwas gebaut hat oder ja, auch mit Feuer hantiert hat. Aber auch die Eltern selber mitzunehmen. Ich bin großer Fan von sogenannten Aktionstagen, wo die Eltern auch eingeladen werden, mitzuwirken, mit dabei zu sein an einem Tag, wo dann so Parcours aufgebaut werden, wo die Eltern eben auch mal mit einem Bobbycar eine Rampe runterrauschen oder auf den Baum klettern und Hochseilgarten oder mit Feuer oder Werkzeug hantieren und sich selber vielleicht auch ein bisschen so das innere Kind wiederfinden und merken, oh, das war ja eigentlich schon cool, wie ich das irgendwie als Kind erlebt habe und das will ich meinem Kind eigentlich auch ermöglichen.
Ja, hin zu dem, ne, zu der Frage ist mal, wann ist das letzte Mal jemand auf den Baum geklettert, diese gemeinsamen Momente wieder zu ermöglichen. Und ich habe das auch immer wieder so in der Praxis erlebt oder erlebe das so, wenn wir die Türen öffnen, wenn wir Eltern teilhaben lassen, wenn wir diese Transparenz schaffen und auch erläutern, wieso tun wir etwas und was bringt das für die Kinder, dass das unfassbar viel Vertrauen schafft, und vielleicht auch da, ne, neben den Tagen, wo sie es selbst erleben, auch das in der Konzeption zu verankern, ne? Einfach auch von vornherein schon zu erläutern, so ist das. Und ich frage mich gerade noch, Sie haben ja viel Kontakt zu Einrichtungen, in denen es vermutlich schon richtig gut läuft oder in dem die Fachkräfte einfach mutig dem gegenüberstehen, vielleicht da auch solche Einrichtungen mal zu besuchen, wenn die Einrichtung selbst noch etwas verschlossen dafür ist, dass sie auch sehen, wie es gehen kann auf diesem Weg, der Öffnung.
Das ist auf jeden Fall hilfreich. Man muss sich aber erstmal dafür einfach im Team aufstellen und begeistern für dieses Thema. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Und dann wird man wahrscheinlich vorwiegend Bewegungskindergärten und Natur- und Waldkindergärten aufsuchen, weil die das sozusagen in ihrer DNA auch schon haben, dieses Thema Risky Play auch zuzulassen. Interessanterweise ist es ja auch so im Ländervergleich, viele Beispiele, die ich auch verwendet habe oder Fotos, die ich für meine Veröffentlichung verwendet habe, stammen aus Ländern wie Österreich, eher ländlichen und naturverbundenen Ländern oder Südtirol in Italien. Oder eben auch aus Skandinavien und da ist es ja, ich erzähle die Geschichte immer gerne, in Norwegen so, wenn die Eltern lange Zeit ihr Kind abholen und es hat keinen blauen Fleck und keine Schramme, dann sagen sie, was macht ihr denn eigentlich? Seid ihr mit den Kindern nicht mehr draußen? Haben die überhaupt keine Risiken mehr, die sie erleben sollen? Was ist denn hier los? Ja, und das ist eine ganz andere Welt, eine ganz andere Vorstellung. Und das zeigt natürlich auch, dass das was mit einer Kultur und einer Tradition zu tun hat. Und die kann man aber auch in der heutigen Zeit auch versuchen zu installieren in städtischen Ballungszentren oder Gegenden, wo man eben nicht am Nachmittag in den Wald gehen kann, eben durch ein anspruchsvoll, toll gestaltetes Außengelände oder eben auch dem Zulassen, weil ich kann natürlich auch Bewegung auch zulassen, indem ich im Innenbereich Leitern nutzen darf und bis an die Decke klettern, auch mit einem Klettergeschirr mich anleihen darf oder eine Boulderwand aufstelle und es gibt so viele Möglichkeiten, wo ich das im Alltag zulassen kann oder Kinderaufbauten machen lasse. Aber das A und O bei dem Ganzen ist tatsächlich erstmal die eigene Haltung, die eigene persönliche Einstellung zu dem Thema zu finden und zu diskutieren im Team.
Ja, ich habe es wirklich jetzt die letzten Minuten auch in mir immer wieder gemerkt, wo diese innere Grenze immer wieder so angeklopft hat. Ah, ja, wo spüre ich die und wie bereit bin ich? Und da spielt die Selbstreflexion wieder so eine große Rolle und ist so ein Schatz, ne, wenn wir uns dem zuwenden. Herr Bense, vielen, vielen Dank. Ich habe richtig Lust bekommen, auch in Ihre Veröffentlichung noch stärker einzutauchen,
Ich dachte,
auch
auf einen Baum zu
auf den Baum zu klettern.
klettern.
Ich war gestern Schlitten fahren. Also ich wecke tatsächlich so, ich muss es aber wirklich in mir wachrufen und mich dazu richtig entschließen, weil ich da auch eher vermeidend unterwegs bin. Aber gestern bin ich mit den Kindern 2 Stunden Bus gefahren, um noch mal ein bisschen Schnee zu sehen. Und wir waren im Schnee und ich bin richtig schnell Schlitten gefahren. Und ich glaube, das habe ich als Kind so nie gemacht. Und auch auf Achterbahn, ne, den Kindern zuliebe und merke, ah, es macht ja doch Spaß. Aber das sind tatsächlich Entscheidungen, weil meine Vermeidung wäre eher auch, ach nö, lese ich doch ein Buch und mach was anderes. Und was es uns aber danach bringt im Miteinander, ne, im Kontakt, mit dem Spaß, mit dem, wie wir mit den Kindern einfach in Kontakt sind, ist so schön, ist so eine Veränderung. Von daher ja, auch auf den Baum zu klettern, aber auch in Ihre Publikation noch stärker einzutauchen, die wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken werden. Sie sprachen auch an, dazu gibt es auch Fortbildung. Das heißt, man kann auch auf Sie zukommen, wenn man darüber noch mehr erfahren möchte und vielleicht Sie auch ins Team einladen. Ist das richtig?
Ja, sicher. Wir machen sehr gerne auch Beobachtungen bei laufendem Betrieb. Das heißt, wir machen Qualifizierungen auf Basis dessen, was wir vor Ort auch sehen in den Räumen, innen und außen und in den Interaktionen. Und da kann man sich auch ein spezielles Thema wünschen, eben wildes Spiel, wie viel Risiko wird hier im Alltag auch zugelassen oder auch wie viel Resilienzförderung ist im Alltag hier sichtbar. Das sind immer sehr, sehr dankbare und spannende Fortbildungen, weil die eben sehr an den Alltag, den spezifischen Alltag der einzelnen Einrichtungen auch ansetzen.
Spannend. Vielen, vielen Dank. Wenn Sie jetzt den Hörern und Hörerinnen abschließend noch eine kleine Botschaft mitgeben könnten zum Thema, welche wäre das?
Ja, tatsächlich, nicht nur im Beobachten der Kinder zu spüren, wo die gerne Risiken vielleicht mehr eingehen würden, es aber im Moment noch zu beschränkt wird, auch von Erwachsenenseite, sondern auch selber zu gucken, wo kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr out of the box, rein körperlich, nicht nur mental, mich bewegen und vielleicht auch mal ein kleines Risiko mehr einlassen und vielleicht auch den Spaß dran finden und die Freude dran finden, meine eigene Angst ein Stück weit besiegt zu haben.
Vielen, vielen Dank, Herr Bense.
Gerne, Frau Roman.